Morgen und schönen guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf, mit euch Gottesdienst feiern. Der Predigttext, den ich mir rausgesucht habe, ist auch der Predigttext dieses, oder, das ist ja so, es gibt ja sowas, dass man Perikopenordnung nennt. Für jeden Sonntag des Jahres gibt's verschiedene Predigttexte, und das ist einer dieser Predigttexte. Nicht genau der auf den heutigen Sonntag fällt, sondern einer dieser Texte. Und in diesem Text geht es um das Beten. Und Jesus erklärt da seinen Jüngern, wie notwendig Gebet ist. Und interessant ist, dass sich Jesus nicht damit begnügt, nur auf das sonntägliche Vaterunser im Gottesdienst hinzuweisen, auch das tägliche Tischgebet und das regelmäßige Morgen- und Abendgebet genügen ihm nicht. Das Dankgebet nur nach einem besonderen Erlebnis, das Stoß- oder Bittgebet nur, wenn es uns schlecht geht, das Friedensgebet, wenn wir uns bedroht fühlen, auch das scheint ihn nicht zufriedenzustellen. Auch das Gebet bei der stillen Zeit, oder das Gebet, wenn wir gerade mal so zwischendrin so 5 Minuten Zeit haben und uns einfällt, ach, da war doch noch was, der kranke Nachbar, der kranke Bruder aus der Gemeinde. All das ist gut und wichtig, aber Jesus geht mit seinem Verständnis, was richtiges Beten ist, weit darüber hinaus. Und er sagt seinen Jüngern doch tatsächlich, dass sie alle Zeit beten sollen, Tag und Nacht. Und er ermahnt sie, nicht nachzulassen in diesem ständigen Gespräch mit Gott. Und es klingt schon irgendwie nach Überforderung, vielleicht sogar nach überspannter Frömmigkeit. Und vielleicht denkt jetzt auch mancher, oh Mann, das kriege ich ja sowieso nicht hin, bei dem Stress, den ich habe in meinem Alltag. Und schaltet vielleicht innerlich schon ab. Und ich bitte Sie, schalten Sie nicht ab, hören Sie sich mal an, was Jesus seinen Jüngern erzählt hat. Denn er hat, und es ist ja typisch für ihn, seine Aussage mit einer Geschichte, mit einem Gleichnis untermalt. Klappt das übrigens mit dem Mikrofon? Ich kann das nicht so einordnen. Ja, gut. Gut. Zu laut? Oh, muss ich mich irgendwie zurücknehmen. Okay, mach die Technik. Das Gleichnis von der bittenden Witwe steht in Lukas 18, 1 bis 8. Jesus sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Und er sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selber: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt kommt und mir ins Gesicht schlägt. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Liebe Gemeinde, was für eine Geschichte. Die klingt ja eigentlich nicht besonders fromm. Da gibt es einen Richter. Dazu muss man wissen, dass es zur Zeit Jesu, dass man sich da unter einem Richter etwas anderes vorstellen muss, als das heute der Fall ist. Also kein Staatsbeamter, der morgens mit dem Auto zur Arbeit fährt, sich seine Robe anzieht und dann im Namen des Volkes Recht spricht. Ich habe im Bibellexikon nachgelesen, dass es in Israel so war, dass nur drei Arten von Menschen Richter werden konnten. Erstens die hohen Priester, zweitens die Leviten und drittens Stammesfürsten aus altem israelitischen Geschlecht. Wir wissen ja, hohe Priester und Leviten, die bildeten sozusagen die geistliche Führungsschicht. Die waren die Verwalter und Würdenträger der jüdischen Religion. Aber ich denke, so wie unser Richter hier beschrieben wird, da scheint es sich wohl eher um einen Stammesfürsten gehandelt zu haben. Einer, dem seine Macht zu Kopf gestiegen war. Er wird uns ja vorgestellt als einer, der Gott nicht fürchtet und keinen Menschen scheut. Ein Mann also, der keine Autorität über sich anerkennt. Ein Despot, dessen Wort und Wille Gesetz sind. Ein Machtmensch, wie er im Buche steht. Und diesem Mann gegenüber steht nun eine Witwe. Und totaler kann der Gegensatz ja kaum sein. In einer Gesellschaft, die weder Witwenrente noch sonstige sozialen Absicherung kannte, standen Witwen in der gesellschaftlichen Hierarchie auf einer der untersten Stufen. Mit dem Tod ihres Mannes hatten sie in der Regel ihren Ernährer und Beschützer verloren. Sie waren abhängig von der Hilfe ihrer Mitmenschen und schutzbedürftig. Und diese Witwe, also vermutlich eine verarmte, schutzlose Frau, hat nun einen Widersacher, einen Gegner. Wahrscheinlich ein Mann, der ihre Schutzlosigkeit ausnutzen und sie irgendwie über den Tisch ziehen will. Vielleicht ein Nachbar, der scharf ist auf die paar Äcker, die ihr noch geblieben sind. Oder einer, der bei ihrem Mann Schulden hatte und jetzt nach seinem Tod gar nicht daran denkt, die Schulden zurückzuzahlen. Und diese Witwe wendet sich in ihrer Not an den Richter, der eigentlich ja von Gesetz wegen dazu verpflichtet war, ihr zu helfen. Denn Bibelleser wissen das, in der jüdischen Gesetzgebung, im mosaischen Gesetz, standen die Witwen und Waisen unter dem ganz besonderen Schutz Gottes. Aber dieser Richter denkt gar nicht daran, sich mit dem Fall der Witwe zu beschäftigen. Er hat keine Lust. Wen interessieren schon die lächerlichen Sorgen dieser Frau? Und wer weiß, vielleicht ist er sogar ein Bekannter ihres Widersachers. Vielleicht treffen die sich abends beim Stammtisch und er möchte seinem Freund ja nicht in sein Geschäft pfuschen. Also eine schutzlose Frau ohne Geld, ohne Einfluss in einer Männergesellschaft, in der Frauen sowieso nichts zu melden hatten. Konfrontiert mit einem habgierigen Gegner und einem Richter ohne soziale Verantwortung. Eigentlich eine hoffnungslose Angelegenheit. Und eigentlich hat doch diese arme Frau keine andere Chance, an sich unter Tränen einzugestehen, dass wieder mal die Ungerechtigkeit triumphiert und dem Schwachen Unrecht geschieht. Doch diese Witwe ist aus einem anderen Holz geschnitzt. Sie zeigt ihrem Gegner die Zähne. Sie kämpft um ihr Recht und sie ist entschlossen, sich durchzusetzen, koste es, was es wolle. Es wird jetzt nicht genau erzählt, wie sie das geschafft hat. Das bleibt zu unserer Fantasie überlassen. Vielleicht hat sie einen Sitzstreik veranstaltet auf den Stufen des Gerichtsgebäudes. Vielleicht hat sie dem Richter morgens und abends vor dem Gebäude aufgelauert, ihn am Mantelzipfel gepackt und ihm lautstark ihr Leid geklagt, sodass die ganze Stadt mithören musste. Oder sie hat ihn beschimpft morgens und abends, wenn er heimging. Irgendwie hat sie es geschafft, sich zu wehren und ihn unter Druck zu setzen. Und irgendwann sagt er dann, oh Mann, ich gebe auf, dieses lästige und aufdringliche Weibstück ist mir über. Sollen sie doch ihren Willen kriegen, bevor sie noch kommt und mir ins Gesicht schlägt. Und das ist ja irgendwie lustig, diese Vorstellung, ne? Dieser Machtmensch, der es gewohnt war, mit der Faust auf den Tisch zu schlagen und seinen Willen durchzusetzen, dieser Macho, der hat Angst davor, von dieser Witwe verprügelt zu werden. Irgendwie lustig, ne? Aber es zeigt doch, wie entschlossen und wie furchtlos diese Frau gewesen sein muss. Und ihr Beispiel macht Mut. Es macht Mut, sich nicht so einfach der Willkür der Mächtigen zu unterwerfen, sondern mutig und entschlossen auf dem zu bestehen, was man als gerecht erkannt hat. Das so nebenbei. Liebe Gemeinde, das ist jetzt wirklich keine sehr fromme Geschichte, zumindest nicht auf den ersten Blick. Aber Jesus setzt hier an und sagt, hört zu, wenn sogar dieser ungerechte und korrupte Richter sich von der Hartnäckigkeit dieser Witwe erweichen lässt, wie viel mehr wird euer himmlischer Vater, der euch liebt, der euch erwählt hat, sich eure Nöte annehmen, wenn ihr ihn hartnäckig darum bittet. Wenn ihr ihn ausdauernd darum bittet. Also nicht nur einmal für etwas beten und dann resignieren, wenn nicht gleich das passiert, was ich mir erwartet habe. Nein, sondern dranbleiben, vertrauen, glauben. Und das ist es, was diese Witwe auszeichnet. Sie glaubt an ihre Sache, sie glaubt an ihren Erfolg, gegen alle Widerstände, gegen alle Wahrscheinlichkeit. Und das, glaube ich, können wir von ihr lernen. Glauben und beten, auch dann, wenn alle abwinken und sagen, ach, hör doch auf mit deinem Gott, der kann dir doch sowieso nicht helfen. Jesus verspricht uns in unserem Text, dass Gott den Menschen, die ausdauernd zu ihm rufen, Recht schaffen wird. Er wird ihnen Recht schaffen gegen ihre Widersacher, ob sie jetzt äußerer Natur sind oder ob sie Verzweiflung, Einsamkeit, Schuld, Minderwertigkeitsgefühle, Bitterkeit, Abhängigkeit, Krankheit oder sonst wie heißen. Gott wird uns helfen, mit diesen Dingen zurechtzukommen. So verspricht uns es Jesus. Und solche Hilfe geschieht manchmal sehr schnell, aber oft braucht es langwierige Prozesse. Und dann kann es passieren, dass wir Zeiten erleben, in denen wir kein Land mehr sehen und von Gottes Gegenwart nichts spüren. Und gerade dann ist es wichtig, mit dem Mut der Witwe, der auch der Mut der Verzweiflung sein kann, weiter zu beten und Gott unsere Not, unseren Kummer, unser leeres Herz zu klagen. Ich glaube, Herr, hilf du meinem Unglauben. Und darum geht es, glaube ich, am Glauben festzuhalten, auch wenn er klein und schwach ist. Denn auch durch unseren kleinen, schwachen Glauben öffnen wir Gott eine Tür, durch die er in unser Herz, in unser Leben eintreten kann. Und dieser Glaube, der so wichtig ist, wächst und reift im täglichen Reden mit Gott, im ausdauernden Gebet. Denn im Gebet pflege ich meine Beziehung zu Gott, im Gebet bleibe ich im Gespräch mit ihm. Denn beten heißt ja nicht nur reden, sondern auch und vor allem hören. Und gerade dieses Hören braucht die tägliche Übung. Im Gebet übe ich mich darin, die leise, zarte Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Kehren wir nochmal zur Witwe zurück. Was ich am meisten an ihr bewundere, ist ihre Leidenschaft. Sie erreicht ihr Ziel, weil sie leidenschaftlich um ihr Recht kämpft, weil sie nicht aufgibt, weil sie in ihrem Verlangen nach Gerechtigkeit Grenzen überschreitet, gegen Konventionen verstößt, alles auf eine Karte setzt. Winston Churchill, einer der berühmtesten Redner seiner Zeit, wurde mal gebeten, eine Rede vor einer Schulklasse zu halten. Und er hat es mit genau 4 Worten getan. Kann man was lernen. Und es waren nie, nie, nie aufgeben. Und diese Worte könnten wie ein Motto über dem Verhalten der Witwe stehen. Und vergleichen wir doch mal unsere eigene Glaubens- und Gebetshaltung mit der Leidenschaft dieser Frau. Und als ich also darüber nachgedacht habe, da ist mir ein persönliches Erlebnis eingefallen. Eigentlich das Erlebnis, durch das ich zu einer persönlichen Beziehung zu Gott gefunden habe. Es war zu einer Zeit, als ich mit Christentum und Kirche längst abgeschlossen hatte. Ich habe damals in einer schweren Lebenskrise gesteckt, in der es für mich plötzlich um Leben und Tod ging. Und als ich da keinen anderen Ausweg mehr sah, als zu beten, als zu Gott zu schreien, als ich da alle intellektuellen Vorbehalte, alle Zweifel, alle kritischen Analysen, allen Unglauben über Bord geworfen hatte, als ich nur noch eines wollte, nämlich, dass Gott da ist und dass er mir hilft, und zwar zu seinen Bedingungen, nicht mehr zu meinen. Damals ist mir Gott begegnet und hat mir eine überwältigende Erfahrung seiner Liebe und seiner Gegenwart geschenkt. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich gebetet habe. Wirklich mit allen Fasern, mit allem, was in mir war. Und vielleicht müssen wir manchmal wieder so weit kommen, wie die Witwe oder wie ich damals. Dass der Wunsch nach Gott, nach seiner Hilfe stärker wird als alle Konventionen und gesellschaftlichen Schranken. Vielleicht muss unser Wunsch nach Gottes Erfahrung, nach Gottes Gegenwart in unserem Leben stärker, entschlossener, leidenschaftlicher werden. Nicht etwa, weil Gott schwerhörig wäre oder gleichgültig gegen unsere Leiden und Sehnsüchte. Ganz bestimmt nicht. Es geht, glaube ich, vielmehr darum, unsere eigene Interessenlosigkeit, unsere Gleichgültigkeit, unsere Abgestumpftheit, oft auch unseren Unglauben zu überwinden, unsere oft so eingefahrenen Wege zu denken und zu urteilen, unsere fest zementierten Ansichten über Gott und die Welt manchmal wieder in Frage zu stellen, aufzubrechen, auszubrechen. So wie die Witwe, die in ihrem Drang nach Gerechtigkeit gegen die guten Sitten verstoßen hat, gegen die Konventionen, gegen die ungeschriebenen Gesetze des Anstandes. So müssen wir vielleicht manchmal auch gegen die eingefahrenen Konventionen unseres Denkens verstoßen, gegen die Spielregeln unserer Gesellschaft, deren oberstes Gebot ja heißt, nur nicht auffallen, nur nicht aus der Reihe tanzen. Und vielleicht müssen wir uns in unserer Suche nach Gott einmal auflehnen gegen die Denkschablonen, gegen das Diktat der öffentlichen Meinung, auflehnen auch gegen die Macht unserer Vorbehalte und Zweifel, gegen die Zwänge der Gewohnheit, gegen Anpassung, Langeweile und Hoffnungslosigkeit. Um Gott zu erfahren, brauchen wir vielleicht manchmal den Mut der Witwe, die alles auf einer Karte setzt, mit zitternder Furchtlosigkeit und alles gewinnt. Und wenn wir mit solchem Mut, mit solcher Entschlossenheit beten, dann kann es geschehen, dass Gott sich uns offenbart. Und wenn das geschieht, wird Gott für uns nicht mehr nur eine fromme Formel sein, sondern wir werden sein Licht in uns spüren, seine wohltuende Wärme, seine heilende Gegenwart. Und dann wird Jesu Forderung an uns, alle Zeit zu beten, nicht mehr länger eine Überforderung sein, sondern unser innerstes Bedürfnis. Und wir werden erleben, dass es Freude bedeutet, in einem inneren Dialog mit Christus zu stehen, weil es unserer Seele gut tut, weil es sie befreit, weil wir die Geborgenheit, die uns das Gefühl seiner Nähe gibt, genießen. Und eine der schönsten Beschreibungen dessen, was Gebet sein kann, was Gebet ist und meint, stammt von Teresa von Avila. Die hat mal geschrieben, Beten ist meiner Meinung nach nichts anderes als ein Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft und gerne allein zusammenkommen, um bei ihm zu sein, weil wir wissen, dass er uns liebt. Und wenn wir diese Erfahrung machen, dass uns Gott in Christus als liebender Freund begegnet, dann ist Beten keine lästige Pflichterfüllung und keine fromme Übung mehr. Dann wird Beten zu einem Gespräch, auf das wir nicht mehr verzichten wollen, weil wir erfahren haben, dass es uns gut tut. Denn Beten heißt, sich für die Liebe Gottes zu öffnen, ihn in unser Herz, in unser Innerstes hineinzulassen. Es heißt, ihn als den Herrn unseres Lebens anzuerkennen, weil er es gut meint mit uns. Und was Besseres kann uns nicht passieren, als dass Gott der Herr unseres Lebens ist. Denn bei ihm sind wir gut aufgehoben. Und ich wünsche uns allen, dass wir immer wieder neu diese beglückende Erfahrung machen. Amen.